Nun, fünften Thema des Ehekurses geht es um die Verschiedenartigkeiten zwischen Mann und Frau, die uns zu schaffen machen. Ich begrüße Sie zu dieser vorletzten Einheit. Nochmal ein Rückblick und eine Erinnerung. Haben Sie inzwischen an die 9 Elternqualitäten gedacht? Haben Sie mit einer Qualität angefangen? In der Erziehung und im Umgang mit Ihren Kindern? Halten Sie das, was Sie sich vorgenommen haben, durch? Und haben Sie Geduld mit einzelnen Anwendungen im Miteinander und im Blick auf die Erziehung? Es ist nicht wie bei technischen Geräten, die man einfach nur umschalten kann. Jeder Lebensprozess braucht eine Beeinflussung über längere Zeit. Viel Geduld wünsche ich Ihnen und Liebe dazu. Nun aber zu unserer Einheit über die Verschiedenartigkeiten zwischen Mann und Frau, über die verschiedenen Rollen, in die wir hineinschlüpfen als Ehepartner oder die wir uns gegenseitig aufzwingen und die wir dann zu spielen haben. Jede Ehe ist wie ein kleines Orchester, auch wenn da nur zwei mitspielen. Gibt der eine den Ton an und der andere hat nur zu folgen? Ist das Harmonie? Oder achten Sie aufeinander, wie in einem Orchester die einzelnen Musiker aufeinander hören müssen und nicht einfach drauf los spielen können. In der Ehe könnte man anhand von Instrumenten die Frau mit einer Violine vergleichen, zart beseitet. Schon die geringste Streichberührung mit dem Bogen bringt zarte Töne hervor. Der Mann dagegen, und damit bin ich auch schon bei Rollen, die natürlich niemals stimmen und sich nicht auf alle verallgemeinern lassen, der Mann dagegen könnte eher mit einer Pauke verglichen werden. Die Pauke hat ein dickeres Fell. Und da muss man schon ordentlich draufhauen, dass ein kräftiger Ton ertönt. Und es ertönen nur kräftige Töne. Da kommt ein Ehepaar in die Eheberatung. Sie sind so gerade an die 30. 5 Jahre verheiratet. Es fing ja alles so gut an. Und nun klagt die Frau dem Eheberater: Mein Mann ist so dickfällig. Er hat überhaupt kein Feingefühl. An seiner dicken Haut prallt alles ab. Er spürt nicht die feinen Töne, und ich bin nun einmal empfindsam. Dieses mangelnde Feingefühl kränkt mich ungemein. Ich fühle mich als Frau nicht verstanden, ja missachtet. Der Mann sagt: Meine Frau ist überempfindlich. Wenn ich mal etwas nicht beachte, wenn ich mich mal im Ton ein wenig vergreife, wenn ich aus Hektik oder Ärger unangemessen reagiere, ist sie schon betroffen, überempfindlich und verstimmt. Woher kommt das nur? Wir haben uns doch gemocht am Anfang unserer Ehe. Wir haben gemeint, wir sind füreinander bestimmt. Wir haben uns ergänzt und daran gefreut, an diesem sich ergänzen. Und jetzt ist diese Verschiedenartigkeit wie eine Last, die wir nicht mehr loswerden, wie ein Missklang, wie eine Disharmonie. Ja, woher kommt das? Die Grundbedürfnisse unseres Menschseins trachten nach Ergänzung. Wir wurden von dem angezogen, der das hat, was wir nicht haben. Der Entscheidungsschwache wurde angezogen von dem Partner, der entscheidungsstark ist, der sich den Herausforderungen stellt. Der anlehnungsbedürftige Partner wurde von dem angezogen, der Geborgenheit ausstrahlt, Wärme, Liebe. Der Schwache sucht einen Stärkeren. Der, der immer versorgt wurde, von der Mutter vielleicht, oder die, sucht jemand, der diese Versorgung nun auf andere Weise übernimmt, gerät an einen Ehepartner, der bemutternde Eigenschaften hat. Der, der sich von seiner Kindheit an unter einem starken Schutz gegeben hat, der starken Mutter oder des starken Vaters, lehnt sich nun an einen Partner an, der diese Qualitäten der Geborgenheit ausstrahlt. Die Führerrolle, in der Verantwortung, Vorwärtsgehen, auch eine gewisse Risikobereitschaft vorhanden ist, wird von dem gesucht und angenommen, der sich gern unterordnet und der etwas zögernd in seiner Lebensbewältigung ist. So könnte ich Konstellation um Konstellation aufzeigen. Also die Zusammenfügung von uns als Ehepartner hat etwas damit zu tun, mit diesen Grundbedürfnissen, die nach Ergänzung suchen. Nun ist aber die Gefahr, das ursprünglich angenehme, ergänzende vergrößert sich und wird zur Bedrohung. Die Frau, die sehr jung geheiratet hat und in ihrem Partner, der einige Jahre älter ist, eine Vaterfigur gesehen hat, merkt nun nach einigen Jahren Ehe, dass sie wie ein Kind behandelt wird. Und er sagt ihr tatsächlich immer wieder, ach mein Kind, ach lass mein Kind. Und nun ist sie eine reife Frau und fühlt sich in eine Rolle hineingedrängt, die ihr mal wohltat, sich wie ein Kind an den starken Mann anzulehnen. Nun wird diese Rolle eine Begrenzung, eine Einschränkung, eine Festlegung. Und dagegen wehrt sie sich und bricht auf irgendeine Form aus, rebelliert oder resigniert. Eine andere Form, gegen festgelegte Rollen oder zu spät entdecktes Rollenverhalten anzugehen, ist der Machtkampf. Da werden dann die Positionen verstärkt und dem anderen gezeigt, dass ich mich ja nicht unterwerfen will, dass ich das nicht mit mir machen lassen will, dass ich das nicht mehr hinnehme. Und dann auf einmal kommt das Rollengefüge in eine Krise und damit die Ehe. Jetzt haut der eine auf die Pauke und der andere streicht wie wild über seine Violine und gibt schrille Töne von sich. Aber es ist keine Harmonie mehr da. Wenn das Rollenverhalten in die Krise gekommen ist, können wir es erkennen an Sätzen, die das Rollenverhalten ansprechen. Ich habe es satt, immer nur für dich da zu sein. Da war die Rolle des Pflegenden. Du musst mich nicht immer umgackern, wie eine Henne ihre Küken. Da rebelliert der Pflegling. Ich muss mich um alles kümmern, du lässt mich immer allein. Da wird die Führerrolle aufgekündigt. Du lässt mich gar nichts machen, immer entscheidest du. Da wird der Geführte rebellisch. Und so weiter. Ich denke, dass Sie verstanden haben, welche Problematik mit den Rollenverhalten und mit der Verschiedenartigkeit unsere Ehen begleitet. Ich möchte jetzt nicht anhand von Beispielen und Ausführungen weiter reden, sondern sie zu einer kleinen Arbeit anleiten. Nehmen Sie das Arbeitsblatt 5-2 vor und versuchen Sie, aus den Vorgaben anzukreuzen, anzustreichen, worin Sie sich wiederfinden, welche Rolle, welche Wesensart Ihnen eigen ist und welche Rolle und Wesensart Ihrem Partner gemäß ist. Es sind ja zwei Spalten, er und sie. Da können Sie nach Ihrem Ermessen ankreuzen, welche wesentlichen Eigenschaften bei Ihnen oder Ihrem Partner, der Partnerin vorhanden sind. In einem nächsten Arbeitsschritt setzen Sie sich mit Ihrem Ehepartner zusammen und unterstreichen, welches Rollenverhalten Sie gerne ändern, verändern möchten. Es ist ja nicht jedes Rollenverhalten nötig, dass es geändert wird. Es gibt ja Arbeitsaufgaben, Wesensbereiche, die durchaus angebracht sind und ihre Berechtigung haben und dem jeweiligen Partner gemäß sind. Da muss man ja nicht ändern. Aber unterstreichen Sie die Rollenfunktionen, die Sie für sich angekreuzt haben, die Sie gerne geändert haben möchten, und sprechen Sie das mit dem Ehepartner in dieser Arbeitseinheit ab. Nach dieser Zeit, in der die Ehepaare für sich arbeiten, wäre eine Gesprächsrunde hilfreich. Wie spielen sich solche Rollen ein? Wie kommt es dazu, dass wir in der Ehe unmerklich in Rollen hineingeraten, die dann schwer sind, wieder abzulegen? Ich denke, dass Sie darüber gut miteinander reden können. Lassen Sie sich für diese gesamte Aufgabe etwa 15 bis 20 Minuten Zeit. Gewiss haben Sie entdeckt, dass Rollen nicht zu vermeiden sind. Die gesprächige Frau wird den schweigenden Mann immer zuvorkommen. Der sachlich und logisch denkende, etwas unterkühlte Mann wird seiner Frau in gewissen Entscheidungen immer überlegen sein. Wo Sachlichkeit dran ist, ist sie der Emotionen, der Gefühle überlegen. So sind Rollen, die aus unserem Wesen herauskommen, ja auch angemessen. Sie dürfen nur nicht zu einem Gegeneinander werden. Im Kolosserbrief heißt es, Kapitel 3, Vers 15, und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Dazu seid ihr auch berufen in einem Leib und werdet dankbar. Friede Gottes, das ist nicht ein süßes Gefühl. Friede ist Zusammengebrachtes, Wiederhergestelltes. Friede ist dort, wo Trennendes überwunden wurde. Das gilt ganz besonders in unseren Ehen und gilt ganz besonders dort, wo unsere Rollen zu Machtkämpfen werden, zu Entzweiungen führen. Wo eine Rolle den anderen unterdrückt oder überfordert. In einer Ehe, in der ein Partner seine Originalität verliert, sein Ich nicht mehr leben kann, ist das Rollenverhältnis falsch geordnet. Wenn einer in der Ehe unselbstständig, abhängig, wehrlos ist, stimmen die Rollen nicht. Wenn einer den anderen immer nur Recht gibt und wie ein Papagei zustimmt, ist sein Eigenleben aufgegeben worden. Wenn duldend der andere hingenommen wird und die Ehe wie ein auferlegtes Schicksal dahin rinnt, das unveränderlich seinen Lauf nimmt, weil im Miteinander keine Änderungen mehr möglich sind, dann sind die Rollen zu Kampfespositionen geworden, wo sich der eine dem anderen bereits ergeben hat. Und der Friede Christi regiere in eurem Herzen. Friede ist nur möglich, wo man viel miteinander redet. Friedensgespräche. Da werden die Positionen gezeigt. Da wird gesagt, so ist es mir, so geht es mir, so sieht es in mir aus. Ohne sich mitteilen, kann kein Frieden geschlossen werden. In der Welt nicht und in der Ehe nicht. Frieden schaffen heißt Gutes voneinander sagen, Heil bringen, und zwar im ganzheitlichen Gefüge, nicht nur in einzelnen Bereichen. Der Friede im jüdischen Denken ist ein ganzheitliches Heilsein vor Gott und voreinander. Frieden regieren lassen. Wörtlich heißt es, Friede sei Schiedsrichter, sei die Regel, sei das Bestimmende in eurem Leben. Das heißt, das Miteinander hat Vorrang. Darum geht es. Das ist höchste Alarmstufe, wenn Unfriede einzieht. Der Friede Christi ist Maßstab. Er versöhnt, er verbindet, er bringt zusammen. Und das heißt, im Miteinander, ich will den anderen nicht manipulieren. Ich will nicht Positionen suchen, die mich über ihn setzen. Ich will den anderen nicht gängeln. Ich will ihm nicht meine Meinung aufstülpen und ihn nicht zwingen. Ich will seine Gefühle nicht verletzen. Ich will auf seine Wünsche und Ziele achten. Ich will seine Persönlichkeit schätzen, so wie sie ist. Ich will ihn original sein lassen, meinen Partner. Frieden ist nicht Anpassung um jeden Preis. Frieden ist nicht, dass der eine sich dem anderen unterwirft, sondern Friede ist Harmonie, die Gott schafft durch Jesus in der Verschiedenartigkeit. Frieden ist versöhnte Vielfalt. Darum ist es nötig, in unserem ehelichen Zusammensein unseren Egoismus zu versöhnen, unsere Rechthaberei versöhnen zu lassen, unsere Prägungen, die so festgelegt sind, unsere Meinungen versöhnen zu lassen, das heißt, sie in Verbindung zu bringen mit dem, was des anderen ist. Eine Ehe wird reich durch das Miteinander, das sich ergänzt, und nicht durch das Behaupten, das dem anderen aufdiktiert, wie er zu sein hat. Dazu seid ihr auch berufen. Das ist für Christen in ihrem Leben und in ihren Lebensgemeinschaften und in der Ehegemeinschaft grundlegende Beauftragung durch Gott. Dazu seid ihr auch berufen, in einem Leib, in einem Organismus, in einem sich gegenseitig ergänzen. Und werdet dankbar, sagt der Apostel noch. Undank ist wie ein Giftbacillus. Undank, das heißt, ich kann die Art, das Wesen des anderen nicht mehr schätzen. Ich kann dafür nicht mehr dankbar sein. Ich sehe darin eine Herausforderung, eine Unterdrückung, eine Belastung, eine Reibungsfläche. Ich danke dir, dass mein Partner diese Eigenschaften hat. Ich danke dir, dass er so anders ist. Ich danke dir, dass du ihn mit so viel ausgestattet hast, was ich nicht habe. Ich danke dir, dass wir üben dürfen, lebenslang diese Verschiedenartigkeit zu ergänzen und daraus eine Harmonie zu machen zwischen Geige und Pauke. So viel einmal zu einem kurzen Nachdenken über das Wort aus dem Kolosserbrief. Wir wollen jetzt an einem Beispiel einmal versuchen, uns deutlich zu machen, im Gespräch miteinander, woher gewisse Verhaltensweisen kommen, wie sie sich auswirken in unserem Miteinander und wie wir sie beheben können. Ein Fallbeispiel aus dem Eheleben, das recht oft vorkommt, will ich eben kurz erzählen. Auf Arbeitsblatt 5-3 haben Sie verschiedene Fragen und Lösungsversuche, über die Sie miteinander ins Gespräch kommen können. Zunächst das Fallbeispiel. Da kommt eine Frau mit einer Not in die Aussprache. Sie klagt über ihren Mann. Er schweigt wie ein Grab. Er sagt nie, was in ihm vorgeht, was er denkt und schon gar nicht, was er fühlt. Er spricht kaum mit mir. Manchmal denke ich, er ist unzufrieden oder er hat ein Problem. Aber im Grunde wirkt er sehr zufrieden. Und wenn ich ihn frage, geht es dir schlecht? Fragt er zurück, wie kommst du darauf? Ich möchte mich gern aussprechen. Ich möchte gern sagen, was in mir ist. Aber weil er so stumm, so schweigsam ist, fallen meine Worte wie in ein Fass ohne Boden. Wenn er nach Hause kommt, zieht er sich in seine Belange zurück. Und wenn er nicht die Zeitung in der Hand hat und damit mir sagt, stör mich jetzt nicht, ich lese die Zeitung, oder vorm Fernseher sitzt, dann beschäftigt er sich mit irgendetwas, nur nicht mit mir. Wie oft habe ich versucht, ihn herauszufordern? Wie oft habe ich versucht, ihn an irgendeiner Stelle, die ihn interessiert, anzusprechen? Aber eine kurze Antwort, ein Murren, ein Knurren, ein Ja oder Nein, dann war es wieder still. Ich bin so sehr einsam und möchte jemand haben, mit dem ich reden kann, und kann es nicht mal mit meinem Ehepartner. Was soll ich nur machen? Soweit das Fallbeispiel. Vielleicht zunächst einmal die Frage in der Runde, was steht hinter einem Menschen, der schweigsam ist, der sich nicht mitteilen kann, der seine Gefühle nicht äußern kann, der zurückgezogen, verschlossen ist? Was steht dahinter? An augenblicklichen Verhaltensmuster oder an einem durch Leben und Kindheit geprägten Verhaltensmuster? Die weitere Frage, wie können Ehepaare, die so unter Verschiedenartigkeit leiden, Wege finden zu einem Miteinander? Wie gehen wir damit um? Was kann geschehen in einer Ehe, damit die Rollen, die Verhaltensrollen, nicht in extremen Situationen verharren und die Ehe abtöten? Ich habe einige Reaktionsweisen aufgeschrieben auf dem Arbeitsblatt 5-3. Schauen Sie sich diese Stichworte an, prüfen Sie und werten Sie, ob die zu einem Miteinander führen könnten und zu einem Verändern des Rollenverhaltens. Schreiben Sie selber noch hinzu, welche Möglichkeiten und Wege Sie sehen, in dem genannten Fallbeispiel einen Weg miteinander zu finden. Einen guten Austausch. Etwa 10 bis 15 Minuten. Gewiss haben Sie im Gespräch gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, aus Rollen herauszuführen, die das Leben bestimmt hat, die durchs Leben geformt sind. Eine Rolle, das heißt eine Verhaltensweise, manchmal auch eine Verhaltensnot, kann ja nicht einfach abgelegt werden, wie eine Theaterrolle, in der man heute einen Schiller spielt und morgen einen Kafka oder Dürrenmatt. Unser Leben ist ja unlöslich verbunden mit dem, was wir sind und was uns geprägt hat. Das ist wichtig, in jeder Ehe zu erkennen. Was ist das Lebensgepäck, das du mitbringst? Oder im Bild der Instrumente gesagt, was hat dein Leben, dein Lebensinstrument gestimmt? Wir sind nicht alle nach dem Kammerton A gestimmt. Wir sind nicht alle gleich. Und diese Verschiedenartigkeit in Einklang zu bringen, macht Mühe. Oft lebenslang Mühe. Denn die Rollen, wenn sie uns einmal in Fleisch und Blut übergegangen sind, das heißt zu einer festen Verhaltensweise geworden sind, diese Rollen haben die Neigung, dass wir immer wieder in sie hineingeraten. Die Frau zum Beispiel, die im häuslichen Bereich die Führungsrolle übernommen hat, weil der Mann sich ganz dem entzieht und in seinem Beruf aufgeht oder anderswo, kann in einem klärenden Gespräch deutlich machen, ich will das jetzt nicht mehr alleine alles regeln. Ich bitte dich, dass du auch mitplanst, mitdenkst und dich mit hineingibst. Ich bitte dich, dass du zum Elternabend für die Kinder mitgehst oder dass du die Entscheidung mit dem und dem Amt und mit den und den Formularen durchziehst. Und dann liegt das, was der Mann machen sollte. Und es liegt. Und er schiebt es vor sich her. Entweder lässt es die Frau darauf ankommen, dass alles drunter und drüber geht, oder sie macht es doch wieder. Und schon ist sie wieder in ihrer alten Rolle. Es ist schwer, Rollenverhalten zu verändern, aber es ist notwendig. Denn sonst bleibt die Ehe in den festgefahrenen Verhaltensweisen und bleibt damit in der ständigen Gefährdung, dass die einzelnen Ehepartner in ihrer Rolle sich isolieren, abschotten, entweder rebellieren, weil sie die Rolle nicht übernehmen wollen, oder resignieren, weil sich ja doch nichts ändert, oder emigrieren, das heißt auswandern, sich entziehen oder weglaufen, weil die Situation so unveränderlich verfahren scheint. Damit solches nicht geschieht, müssen wir uns deutlich machen, ich möchte das an einigen stichwortartigen Sätzen aufzeigen. Erstens, Ehe ist im ständigen Wandel begriffen. Alles, was statisch ist, erstarrt. Wo Leben ist, ist Bewegung und Veränderung. Ehepaare dürfen sich nicht auf einen augenblicklichen Stand, auf ein augenblickliches Verhalten festlegen wollen. Das wäre Erstarrung, die tödlich ist. Zweitens, Ehe ist ein ständiger Dialog. Das heißt, reden, hören, mitteilen. Den Standort der augenblicklichen Verfassung, der Gefühle, der Meinung, der Wertung mitteilen. Dazu gehört auch, Enttäuschungen auszusprechen. Man könnte es so deuten, dass Enttäuschungen das Ende der Täuschung sind. Nun können wir mit der Wahrheit, mit der Realität leben lernen. Viele Ehen kommen aus der Enttäuschung nicht heraus. Sie sehen nicht die Chance, die in dem liegt, dass sie miteinander erkannt haben, wer sie sind, was ihr Wesen ist und wo ihre Grenzen sind. Dazu ist der ständige Dialog nötig. Drittens, neue, andere, geänderte Verhaltensweisen in der Ehe müssen eingeübt werden. Die alten Rollen müssen wir nicht üben, die kennen wir. Die neue Rolle muss ich üben, muss ich lernen. Da muss ich mich hineinbegeben, mit Leib und Seele und mit allen Sinnen. Wer sich für richtig hält, hat aufgehört, an sich zu arbeiten. Wer nur den anderen ändern will, hat noch nicht gemerkt, wie falsch, wie unvollkommen, wie voller Mängel er selbst ist. Einüben von Verhaltensweisen, die im Miteinander erkannt und als nötig angesehen wurden. Zum Einüben und Trainieren ist es nötig, dass Ehepaare sich gegenseitig immer wieder in das Trainingsprogramm hineinnehmen und hineinlocken, wenn es aus Trägheit oder Zeitmangel oder dem alten Rollenverhalten auf die Seite gelegt werden soll. Viertens, gemeinsam reifen. Ehe ist nicht ein ständiges Abnehmen an Schönen, ist nicht ein Nachlassen des Glanzes, der einmal da war in den ersten Ehejahren, ist auch nicht ein weniger Verstehen, sondern das Gegenteil. Das gilt es aber zu sehen, dass Reifen nichts damit zu tun hat, dass keine Probleme da sind, dass beide einer Meinung sind, dass sie so eins sind, dass gar keine Disharmonien auftreten. Reifen heißt, aus den Widrigkeiten etwas wachsen zu lassen, was Bestand hat, was den Stürmen standhält, was im Leiden zusammenhält. Reifen ist nicht ein Nebeneinander herwachsen, jeder auf seine Weise, sondern ist das ständige Zusammenwachsen mit dem jeweiligen erkannten Lebensgut zu einer tiefer werdenden, reicher werdenden, verlässlicher werdenden Lebensgemeinschaft. Das kann wiederum nur geschehen, wenn wir über dem, was in uns an Eigensinn, Rechthaberei, manchmal an dem Gefühl, an Verstoßen, verlassen sein oder bedrückt sein, uns eint und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Immer wieder die Kraft des Zusammenbindens und Zusammenfindens von dem her nehmen, der uns mit sich zusammenbindet. Jesus Christus ist in jeder christlichen Ehe der dritte Partner. Und das nicht am Rande. An ihm und durch ihn haben wir gemeinsam eine Kraft, die uns zueinander bringt und beieinander hält. Die Verschiedenartigkeit, die uns so zu schaffen macht, ist von ihm bejaht und gewollt. Die Ecken und Kanten, an denen wir uns reiben, werden nicht dadurch beseitigt, dass wir den anderen behauen, sondern dass wir im Gegenseitigen aneinander arbeiten und diesen Ecken und Kanten schleifen, so dass sie dem anderen nicht mehr wehtun. Ich möchte anregen, dass Sie über die vier Punkte, die ich gerade genannt habe, die auch noch einmal auf dem Arbeitsblatt 5-4 aufgezeigt sind, miteinander reden. In der Gruppe können Sie sich darüber austauschen, wie erleben wir den Wandel unserer Ehe, wie bleiben wir im Dialog, wie üben wir neues Verhalten ein, wie kommen wir zur Reifung, was ist für uns das Schwerste, woran haben wir schon Erfahrung gemacht. Versuchen Sie, über diese Fragen wieder ins Gespräch zu kommen. Vielleicht lassen Sie sich so etwa 10 bis 15 Minuten Zeit dafür. Einen Bereich des partnerschaftlichen Lebens möchte ich nicht ausklammern. Schon allein deshalb, weil da raus und dadurch so viel Not entsteht in den Ehen, so viel Entfremdung und daraus eine ständige Gefährdung der Ehe erwachsen kann. Es ist das partnerschaftliche Verhalten, das geschlechtliche Miteinander, die Sexualität in der Ehe.
Da gibt es auch Rollen. Man kann sagen, immer noch Rollen, die wie festgefügt sind. Der Mann ist der Fordernde. Der Mann ist der Bestimmende. Der Mann legt fest, wenn eine Beziehung, eine Begegnung sein soll. Das ist vielfach von einer partnerschaftlichen Ehebeziehung abgelöst worden. Und das ist gut so. Gerade in dem Bereich, in dem so viel kaputt gehen kann und in dem so viel bei unserem Menschsein mitspielt, ist es nötig, das miteinander abzustimmen. Es ist nicht sinnvoll, schweigend etwas über sich ergehen zu lassen, was nach und nach zuwider wird. Wenn eine Ehe sich bewahren will, in dieser ihrer tiefsten Beziehung, die ihren Ehebund ständig erneuert, ihr Einswerden vollzieht, und damit ihre Gottesabsicht lebt, sie werden ein Fleisch sein. Dann ist das einer der heiligsten Bereiche, die wir miteinander erfahren. Heilig nicht, dass aus dem Leben ausgeschlossen wird oder mit einem Tabu versehen wird, sondern heilig als ganz zum Leben gehörig und ganz von Gott gegeben und auch ganz vor Gott gelebt. Einer dieser Bereiche, die Not machen, ist, dass Mann und Frau sexuell verschieden reagieren. Der Mann hat von seinem gottgegebenen Trieb eine ganz andere Empfindung, einen ganz anderen Drang als die Frau. Lebt er nur nach seinen Empfindungen, wird die Frau überrollt, überrannt, überfordert sein. Es wird nirgendwo deutlicher als im gemeinsamen Geschlechtsverkehr, dass das Einfühlen auf den anderen notwendig ist und dass es immer ein Stück Abstand nehmen ist vom eigenen, um sich dem anderen eigen zu machen. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief im 7. Kapitel ab Vers 3 etwas über das Miteinander in der Ehe. Der Mann leiste der Frau die schuldige Pflicht, desgleichen die Frau dem Manne. Die Frau ist ihres Leibes nicht mächtig, sondern der Mann. Desgleichen der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern die Frau. Entzieht euch nicht einer dem anderen, es sei denn aus beider Bewilligung, aus Übereinkunft miteinander, für eine Zeit, zu einem bestimmten Ziel oder aus einem bestimmten Anlass, dass euch der Satan nicht versuche und unter euch Unkeuschheit aufkomme. Hier schreibt einer, der selbst nicht verheiratet war, dass jeder für den anderen ein Stück Mitverantwortung trägt und dass sie nur im gegenseitigen Übereinkommen, in Einswerden, wirklich im Einswerden, das erleben, was Gott für sie gegeben hat. So ist das Entziehen, sich entziehen dem anderen, nicht der Ordnung gemäß. Mancher Partner bestraft seinen Partner oder Partnerin mit Entziehen sexueller Beziehungen. Mancher Partner oder manche Partnerin kann einfach nicht mehr, weil so viel Missklang im gesamten Feld der Ehe ist, sodass dieses innige Einswerden wie ein Widerspruch scheint. Über beiden gilt es, miteinander zu reden, sich auszutauschen. Auch über die Wege zur Beglückung. Es ist nicht aus Büchern zu erlesen und zu praktizieren, sondern es ist im Miteinander reden, erfahren, was dem anderen wichtig, wert, schön ist, einen Weg zu finden, der beiden Partnern Beglückung bringt. Auch hier wieder, und damit möchte ich abschließen, ist der Friede Gottes, der unsere Herzen regiert, wichtig. Denn alles, was entzweit, hat keinen Platz. Alles, was entzweit, muss hervorgeholt werden und dem Schiedsrichter einer Regel unterworfen werden, dass es wieder zu einem Zueinander kommt, das Frieden schafft und Frieden lebt. Ich wünsche Ihnen Harmonie. in Frieden, in ihrer Ehe und den Reichtum, der aus der Verschiedenartigkeit ihrer Gaben und ihres Wesens zu einer guten Ergänzung werden wird, reifen sie ganz bewusst zueinander und miteinander. Ich bitte, Herr, du hast uns geschaffen, so verschieden, dass wir manchmal uns nur noch reiben können. Und doch ist die Verschiedenartigkeit gewollt und du willst, dass wir uns einander ergänzen. Wir sehen oft das, was am anderen so anders ist und möchten, dass es durch ihn umgestaltet wird. Lass uns aufeinander eingehen und Wege, Übereinkünfte zu finden, die das Miteinander weitergehen möglich machen. Sei du unser Wegbegleiter. Sei du unser Friede. Amen. Noch ein letztes. Bevor Sie auseinandergehen, sollten Sie überlegen, wie Sie den letzten Ehekursabend gestalten. Ich schlage vor, im zweiten Teil des Abends eine Erneuerung des Eheversprechens miteinander vorzunehmen, um so das zusammenzubinden, was in diesem Ehekurs für Sie geschehen ist. Eine Anleitung dazu finden Sie unter dem Arbeitsblatt 6-3 und die folgenden Arbeitsblätter als Vorlagen und Hilfen für die Gestaltung dieses Abends.